Ja, danke, Raphael. Ja, von meiner Seite auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Hat sich ja doch noch ein bisschen gefüllt. Als ich vorhin durch die Reihen ging, dachte ich, oh, Karneval, ganz schön leer, aber schön, dass ihr alle da seid. Möchte gerne vor der Predigt mit uns beten. Ja, ich danke dir, dass es wahr ist, dass du da bist und dass du uns begegnen möchtest. Danke dir für diesen Sonntagmorgen. Danke dir für die Möglichkeit, das in deinem Wort zu tun. Ja, bitte ich, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Donald Trump. Donald Trump, nichts Buh. Donald Trump ist zum dritten Mal verheiratet und hat 2004 in einem Fernsehtalk folgenden Satz gesagt. Ich liebe die Institution Ehe. Ich weiß nicht, ob es die Sicherheit oder was auch immer ist, aber ich denke, die Ehe ist gut, wenn sie funktioniert. Doch normalerweise funktioniert sie nicht. Ich glaube, Donald Trump bringt in diesem Ausspruch etwas zusammen, das, glaube ich, mehr als wahr ist. Zuerst, dass die Ehe gut ist. Trotz des Versuchs, sie medial und gesellschaftlich immer wieder ja auch runterzumachen, sie als Auslaufmodell hinzustellen, ist die Ehe ja nicht totzukriegen. Allen Unkenrufen zum Trotz sehen sich die meisten Menschen nach einer lebenslangen Partnerschaft und nach dem sicheren Rahmen, den eine Ehe der Partnerschaft gibt. Und dennoch ist auch irgendwie der zweite Teil dieses Zitats wahr. Die Ehe steckt irgendwie auch immer wieder in einer Krise, weil sie oft tatsächlich nicht funktioniert. Statistisch wird fast jede dritte Ehe wieder im Laufe des Lebens geschieden und hinterlässt oft ein Trümmerfeld aus enttäuschten Hoffnungen, ja, und vielen Verletzungen. Ich möchte heute Morgen Fortsetzung machen mit dem Thema, das Andreas letzte Woche begonnen hat, mit dem Thema Ehe. Ich möchte mit euch heute Morgen so ein bisschen das Wesen der Ehe ergründen und möchte diesem Gefühl, das Donald Trump hat, zu sagen, die Ehe ist gut, ja, das möchte ich gerne bestätigen und sagen, ja, es lohnt sich. Ja, sich auf dieses Wagnis Ehe einzulassen. Ich möchte aber auch zeigen, woran, glaube ich, die Ehe oft krankt und was die Ehe gefährdet. Seid ihr gespannt? Ja, ich beginne mit so einem kleinen historischen Rückblick auf die Ehe. Andreas hatte letztes Mal damit ja schon angefangen und hat uns ein bisschen mit hineingenommen, wie Ehe damals in Israel zur Zeit Jesu gesehen und verstanden wurde. Und ich möchte so ein bisschen einen kleinen Ritt durch die Geschichte bis in die heutige Zeit machen und zeigen, ja, was unter Ehe eigentlich historisch gesehen verstanden wurde. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war die Ehe, man könnte vielleicht sagen, eine Vernunftsehe. Man schloss Ehen, um Kinder in die Welt zu setzen. Man schloss Ehen, um das kleine bisschen Vermögen, was man zusammengespart hatte, an die eigene Generation, an die nächste Generation weiterzugeben. Oft wurden Ehen geschlossen, um die Gesellschaft zu stabilisieren. Und ihr kennt das vielleicht noch so, unter den Adeligen wurde ganz gerne auch geheiratet, um die eigene Machtposition zu erhalten und auszubauen. Also Ehen verhinderten damals Kriege und sorgten für politische, mächtige Allianzen und ähnliches. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich das, als der französische Philosoph Rousseau, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch, forderte, dass nicht Pflicht, sondern Zuneigung die Grundlage eines gemeinsamen Lebens sein sollte. Diese Idee, dass Zuneigung etwas mit Ehe zu tun hat, wurde im Zeitalter der Romantik immer weiter ausgebaut. Und irgendwann gab es dieses Gefühl, dass ein romantisches Ideal die Ehe bestimmen sollte, das doch viel, viel stärker in der Gesellschaft Einzug hielt und die Menschen sich dann auch sehnten, eben halt einen Partner zu finden, der ihnen ähnlich ist, der sie glücklich macht und wo das Gefühl eben halt auch eine große Rolle spielt. Dennoch spielt auch in dieser Zeit viele sachliche Kriterien immer noch eine sehr, sehr große Rolle bei der Frage der Eheanbahnung. Eine große Krise kam die Ehe erst in den 1968er Jahren, über die 68er Generation und die sexuelle Befreiung oder die sexuelle Revolution, als versucht wurde, sich über diese romantische Idee von der Fessel der Ehe zu befreien. Man hat den Verdacht, dass die Ehe die Liebe erdrückt. Die Romantik, die Sexualität erdrückt und wollte gerne eigentlich die Institution Ehe ganz abschaffen. Trotz dieser Bewegung, ich hatte es schon eingangs gesagt, ist die Ehe irgendwie nicht tot zu kriegen und das ist auch gut so. Allerdings ist ja auch angestoßen durch diese Bewegung für uns heutzutage völlig klar, dass eine Ehe etwas mit Zuneigung zu tun haben muss, dass eine Ehe ja diesem romantischen Ideal irgendwie genügen muss. Also ich glaube, wir würden heutzutage sehr, sehr schnell jemand verdächtigen und sagen, das kann doch irgendwie nicht sein, wenn wir einfach sagen würden, passt zu mir, habe ich geheiratet, wird schon gut gehen. Oder meine Eltern fanden das gut oder es war halt die Erstbeste, die ich kennengelernt habe. Ja, da wären wir heutzutage irgendwie ein bisschen verdächtig und würden sagen, na, vielleicht hast du irgendwas nicht ganz verstanden. Also es ist für uns völlig klar, dass bei der Frage der Ehe das Ganze etwas mit Romantik, mit Gefühl, mit Zuneigung zu tun haben muss und sollte. Und ich glaube, wenn man so diese historische Entwicklung anguckt, dass es auch erstmal gut ist, dass ja, wir das quasi für uns entdeckt haben. Allerdings hat diese relativ neue Betonung, also jetzt historisch gesehen, der Romantik, des Gefühls, des Verliebtseins auch eine Kehrseite. Ich glaube, die Ehe, wenn sie so romantisch gesehen wird, leidet unter ja oft, man könnte sagen, idealistischen oder vielleicht auch unrealistischen Erwartungen. Ich habe ein Bild davon, was die Ehe mir geben soll, was mein Partner mir geben soll. Und wenn er das dann nicht tut oder nicht kann, dann bin ich enttäuscht. Also oft wird eine Ehe eingegangen mit einer übersteigerten, einer vielleicht auch unrealistischen Erwartung an das, was ich dort bekomme. Aus dieser idealistischen Erwartung, ich gucke mal so in euren Blog, entsteht vielleicht ein relativ großer Druck bei der Frage, wer kommt eigentlich als Partner in Frage? Also wenn ich so überlege, wer könnte denn all diese Dinge, die ich von dieser Ehe erwarte, mir geben, ja, das muss ja schon mindestens Superwoman sein, oder? Also das heißt, ihr habt einen ganz großen Druck, denjenigen zu finden, der dieser Erwartung dann auch gerecht wird und mir tatsächlich das geben kann, was ich von der Ehe erwarte. Ständig ist vielleicht diese Frage nach, gibt es da draußen nicht vielleicht noch jemand Besseren als den, den ich jetzt schon gefunden habe, der noch besser zu mir passt, wo die Gefühle noch stärker, noch größer sind. Und der Gedanke, sich in der Ehe ewig zu binden, kann ja auch mal Angst machen. Mit der Frage, werde ich wirklich das bekommen, was ich von der Ehe erwarte, was ich von meinem Partner erwarte? Ich glaube, diese hohe Erwartung einer Ehe, in der stets ja die Schmetterlinge im Bauch anzutreffen sein müssen und auch die sexuelle Leidenschaft nicht zu kurz kommen darf, offenbart einen weiteren Aspekt, der ganz gerne so ein bisschen ja, verborgen wird. Denn auch eine auf Liebe basierte Ehe hat letztendlich ökonomische Gesichtspunkte. Sie werden nur nicht so genannt, weil das Ganze nicht so romantisch klingt. Vielleicht ist der heutige ökonomische Gesichtspunkt einer Ehe so zusammenzufassen. Solange diese Beziehung mir das gibt, was ich suche und was ich brauche, solange diese Beziehung mir das gibt, wonach ich mich sehne, werde ich mich in diese Ehe investieren. Die eigene Glücksoptimierung, ja die Befriedigung meiner Bedürfnisse steht heute in fast allen Lebensbereichen, brauchen wir nur die Werbung angucken, an allererster Stelle. Und ich glaube, dieser Versuch, das eigene Glück zu optimieren, macht eben auch vor der Ehe nicht Halt und wird als Erwartung an den Partner projiziert. Das Problem, was daraus entsteht, ist, dass so eine Ehe sich ständig quasi beweisen muss, dass so eine Ehe ständig auf dem Prüfstand steht. Sie muss genauso leidenschaftlich sein wie am ersten Tag. Sie muss den anderen ständig umgarnen und ständig umwerfen und lebt gleichzeitig ständig in der Gefahr, ja enttäuscht zu werden und letztendlich ja dann auch wieder auseinanderzugehen. Vielleicht wartet dort draußen noch ein viel besseres Geschäft, ein viel besserer Partner, der mir dann das gibt, was meine Ehe in diesem Moment nicht mehr zu geben in der Lage ist. Vielleicht könnte man eine so konzipierte Beziehung, auch wenn das gern verdeckt wird, ja sowas wie eine Ich-Ehe nennen. Ich brauche einen Partner, damit es mir gut geht. Ich brauche einen Partner, damit ich das bekomme, was ich vom Leben erwarte, damit ich glücklich bin. Ich glaube, das biblische Verständnis von Ehe ist anders. Andreas hat letzte Woche hierüber gesprochen. Er hatte den Text aus Epheser 5, ihr erinnert euch vielleicht, ordnet euch einander unter. dient einander. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist das Fundament und das Innenleben einer funktionierenden und damit letztendlich auch glücklich machenden Ehe, so sagte Andreas letzte Woche. Erst dort, wo aus meinem Ich und aus dem Ich meines Partners zwei Du's werden, entsteht eigentlich wirklich ein echtes Wir. Diese Wir-Ehe im Gegensatz zur Ich-Ehe beschreibt die Bibel oft mit dem Bild eines Bundes. Ein Bund ist hierbei mehr als nur ein Geschäftsvertrag, also mehr als nur eine Vernunftsehe, so wie man das historisch lange kannte. Darin, glaube ich, ähnelt dieses biblische Verständnis dem heutigen Verständnis von Ehe, dass auch eben dieses Gefühl, dass die Liebe eben halt mit da hineingehört. Aber ein Bund ist auch mehr als einfach nur Romantik, mehr als nur ein gutes Gefühl. Und auf jeden Fall auch mehr als einfach nur meine eigene Bedürfnisbefriedigung. Ich könnte vielleicht sagen, ein Bund ist so eine Mischung aus einem Versprechen und einer freiwilligen Selbstverpflichtung dem anderen gegenüber. Es ist das Wagnis, Ja zum anderen zu sagen. Und zwar ein Ja zum anderen, ohne erstmal eine Gegenleistung, ohne erstmal eine Bedingung zu stellen, dass der andere irgendetwas tun muss, einbringen muss oder mir bringen muss. Vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man so eine Eltern-Kind-Beziehung nimmt. Also ich habe jetzt drei Kinder und wenn ich so überlege, was mir die Kinder bringen, also so rein faktisch an Glücksoptimierung, an Bedürfnisbefriedigung, dann gibt es diese Momente, klar. Sonst hätte ich sie vielleicht auch nicht. Und es ist total schön, Vater zu sein. Aber wenn ich so an manche durchgemachte Nächte denke, wenn ich an manchen Stress zu Hause denke, dann haben die Kinder Glück, dass meine Beziehung zu ihnen ein Bund ist und nicht nur auf meinem egoistischen Bedürfnissen basiert. Ich denke, sonst gäbe es viele Situationen, wo man einfach sagt, weißt du was, das bringt mir irgendwie gerade nichts. Vielleicht suchst du dir einen anderen Papa. Vielleicht suchst du dir eine andere Mutter. Also bei der Eltern-Kind-Beziehung kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, was so ein Bund, was mit einem Bund gemeint ist. Meine Kinder werden erst einmal geliebt, ganz unabhängig davon, was sie zurückgeben, ganz unabhängig davon, was ich davon habe und was mir das Ganze bringt. Im Alten Testament, in 1. Mose 15, gibt es eine spannende Geschichte zwischen Abraham und Gott, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die uns diesen Bundesgedanken nochmal aus Gottes Sicht irgendwie näher bringt. Ich will sie euch heute nur erzählen und nicht vorlesen. Ihr erinnert euch vielleicht, Gott und Abraham, Gott hatte Abraham eine große Verheißung gegeben. Abraham sollte viele Nachkommen bekommen und sollte ein Segen sein für alle Menschen, die nach ihm leben. Da das Ganze sich ein wenig hinzog, einige Jahrzehnte, begann Abraham hin und wieder mal an dieser Zusage zu zweifeln. Er hatte keinen Sohn und fragte sich, wie das gehen sollte, dass Gottes Verheißung an ihn doch noch wahr werden sollte. Gott sieht diese Zweifel Abrahams und begegnet ihm erneut. Er erneuert sein Versprechen und schließt einen Bund mit Abraham. Um diesen Bund zu schließen, befahl Gott Abraham, mehrere Tiere zu schlachten und zu halbieren. Also man weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Man nahm dann eben halt so eine Kuh und schnitt die so in der Mitte durch. Ja? Und dann wurden diese jeweiligen Tierhälften, eine auf diese Seite gelegt und eine auf diese Seite. Und der Abraham wusste sicherlich, was jetzt kommt, denn so wurden damals Verträge geschlossen. Man hat also nicht einen Zettel gehabt, auf dem man unterschrieben hat, sondern man hatte diese Tierhälften und die beiden Parteien, die sich etwas versprachen, die einen Bund miteinander schlossen, gingen dann gemeinsam durch diese Tierhälften hindurch und versprachen einander, sich an das, was sie versprechen, zu halten. Ansonsten sollte es ihnen genauso gehen wie diesen beiden Tierhälften. Also sie schworen. Sie haben ein Eid auf ihr Leben geschworen. Danke. Ich habe gedacht, Tanja, seid ihr da? Tanja, Lukas? Ich darf ja die Trauung bei euch machen bei Gelegenheit. Ich finde das ein super schönes Symbol Also vielleicht können wir das bei der nächsten Trauung nochmal irgendwie, Können ja einen Huhn nehmen oder so. Also ihr seid herzlich eingeladen zu der Hochzeit von den beiden, das wird bestimmt großartig. Also Gott befiehlt Abraham, diese Tiere dorthin zu legen und jetzt kommt das Überraschende. Als Abraham mit den Vorbereitungen fertig ist, lässt Gott einen tiefen Schlaf über Abraham fallen und er träumt, wie eine Feuerfackel durch diese Tierhälften hindurch geht. Diese Feuerfackel war ein Symbol für Gott selbst. Und Abraham tat gar nichts. Abraham pennte. Gott macht in dieser Zeichenhandlung deutlich, dieser Bund, den ich mit dir, Abraham, schließe, steht und fällt nicht mit dir. Nicht mit dir, Abraham. Er steht und fällt auch nicht mit Gott und Abraham, sondern er steht und fällt einzig und allein mit Gott selbst. Die Erfüllung dieses Bundes, den Gott mit Abraham schließt, steht und fällt nur mit Gott allein. Gott selbst verpflichtet sich, alles zu tun, was nötig ist, um diesen Bund, den er mit Abraham schließt, zu bewahren. Er verspricht nicht zuzulassen, dass irgendetwas oder irgendjemand seinen Bund mit Abraham zerstört. Noch nicht einmal, und das ist irgendwie das Überraschende, Abraham selbst. Gott richtet seinen Bund auf, er erfüllt ihn mit Inhalt, er verwirklicht ihn und er bewahrt ihn bis in alle Ewigkeit. Ja, auch wie in diesem Symbol ausgedrückt, Gott selbst bleibt treu bis in den Tod. Lieber geht er, wie dieses Zeichen andeutet, in den Tod hinein, als seinen Bund zu brechen. Wenn wir dann ins Neue Testament gucken, dann sehen wir das bei Jesus, wie Gott seinen Bund, den er Abraham schon gegeben hat, ja, und der auch für uns Menschen gilt, hält. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, spricht Jesus am Kreuz aus. Und macht damit irgendwie deutlich, dass die Gegenseite ja gar nicht so viel dazu beigetragen hat, dass dieser Bund bestehen bleibt, aber er alles dafür tut, dass dieser Bund in Ewigkeit gültig hat. Ich glaube, das Kreuz ist der Ort, wo der Bund Gottes seine äußerste Form erreicht. Jeder Egoismus, jede Ich-Bezogenheit, sofern Jesus sie jemals gekannt hat und dazu in der Lage war, ist hier in diesem Moment abgelegt. Es geht ihm nur noch um dich und mich. Er stirbt ja an deiner und an meiner Stelle am Kreuz, um sein Versprechen, um seinen Bund zu halten. Indem die Bibel die Ehe als Bund bezeichnet, verknüpft sie das Wesen von Ehe aufs Engste ja mit diesem Verständnis von Bund, das Gott hier anlegt. Nicht umsonst kann Paulus Jesu Werk, das in Kreuz und Auferstehung seinen sichtbaren Höhepunkt erreichte, als Orientierungspunkt für die Ehe empfehlen. So wie Andreas es letzte Woche ja sehr eindrücklich ausgelegt hat. Einander unterordnen, einander dienen, einander höher achten als sich selbst, wird dann zum Programm einer funktionierenden Ehe. Zu einer Ehe als Bund gehört der Mut des Versprechens und der freiwilligen Selbstverpflichtung. Und zwar erst einmal, unabhängig davon, was vom Partner zurückkommt. Ich habe auch noch nie eine Hochzeit erlebt, wo sich ein Partner hinstellt und sagt, ich verspreche dir, dass ich will, wenn du mir immer Frühstück machst. Ja, oder ja, ich will, aber nur, wenn dieses Gefühl der Verliebtheit bleibt. Also hier ist eine einseitige Selbstverpflichtung. Ich möchte dich als Partner bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, erstmal ganz egal, was du zurückgibst. Ganz egal, was ich daraus ziehe und was ich dafür bekomme. Im Idealfall gibt es ja ein Versprechen dann auch wechselseitig. Ja, aber erstmal ist mein Versprechen ein bedingungsloses, so wie Gott es hier bei Abraham vormacht. Ich möchte noch einen Moment bei diesem Gedanken des Versprechens der Hochzeit selber hängen bleiben. Nicht selten hört man heutzutage die Frage, ob man eigentlich überhaupt noch heiraten sollte. Ob es nicht reicht, einfach nur so zusammenzuleben. Ob die Entscheidung zur Hochzeit oder die Entscheidung zur Hochzeit wird einfach auf die lange Bank geschoben. Man will erst mal im Alltag die Beziehung erproben und gucken, ob das Ganze so funktioniert. Nun ist nicht meine Absicht, hier von der Kanzel über Lebenskonzepte von Menschen zu urteilen. Ich möchte aber ja Werbung machen vielleicht für dieses biblische Konzept und möchte Werbung machen ja auch für Hochzeit und für dieses Versprechen einander, zu geben. Indem die Bibel die Ehe als ein Bund beschreibt, macht sie klar, dass Liebe eben einen verbindlichen Rahmen benötigt, um sich letztendlich optimal entfalten zu können. Das Bild, das die Bibel von Ehe zeichnet, ist also nicht so sehr Amor mit dem Pfeil, der mich erwischt und dem ich dann gar nicht ausweichen kann, sondern es ist mehr wie so eine zarte Pflanze, die Zeit braucht, sich langsam zu entfalten, ja, und die eben aber auch einen Lebensraum braucht, in dem diese Entfaltung und dieses Aufblühen möglich ist. Eine Beziehung braucht einen verbindlichen Schutzrahmen. Und dieser Schutzrahmen, dieser Bund, beginnt eben mit dem Mut eines gegenseitigen Versprechens im Rahmen einer Hochzeit. Ein Versprechen, das jetzt in unserem Kontext vor Gott, vor den Menschen und auch dem Partner gegenüber gegeben wird. Vielleicht könnte man sagen, die schönsten Worte der Welt sind nicht "Ich liebe dich", wie man immer wieder hört, sondern die schönsten Worte der Welt sind dieses Versprechen: "Ja, ich will, mit Gottes Hilfe." Diese Worte bedeuten letztendlich ein Heraustreten aus dem Moment, aus der Gegenwart. Mein gegenwärtiges Ding ist immer nur von meinem Gefühl bestimmt, von dem, was ich gerade jetzt für den Partner eben halt empfinde. Und ein Versprechen ist im Prinzip ein Hinaustreten aus dieser Gegenwart in die Zukunft. Es ist ein Wagnis in Richtung Zukunft. Nietzsche formulierte einmal, dass ein Versprechen zu geben ein gewaltiges Vorhaben ist. In diesem Versprechen sagt sich jemand gut für die Zukunft. Ich sage also heute, dass ich auch in Zukunft zu dem Partner stehen werde, egal wie dieser Partner sich entwickelt, egal was der Partner mir zurückgibt. Ein Versprechen zu machen in der Gegenwart beinhaltet eine positive Aussage, die für die Zukunft gilt. Ja, ich will, klar, in genau diesem schönen Augenblick, in weiß, wenn der Partner mir gegenübersteht. Ja, aber ich will auch dann, wenn du mir nicht mehr das gibst, was ich brauche oder wonach ich mich sehne. Ja, ich will auch dann, wenn du alt bist und krank bist. Dieses Versprechen, was wir einander geben können, ist das Hindurchgehen durch die Tierhälften, diese freiwillige Selbstverpflichtung, komme, was mag. Ich glaube, durch dieses Versprechen erst entsteht eben so ein Schutzrahmen, ein Entfaltungsrahmen für die Liebe. Vielleicht kann man etwas überspitzt sagen, dass die Hochzeit eben nicht nur ein nettes Fest in Weiß ist und auch nicht ein unnötiger, längst überholter Brauch, sondern so etwas wie der Stresstest für eine Beziehung. An der Frage der Hochzeit entscheidet sich eben halt auch die Investitionsabsicht der beiden Partner. Hier wird sie zum ersten Mal sichtbar und ja auch öffentlich dargestellt. Die Hochzeit stellt eine Partnerschaft vor die Frage, ob sie zu diesem wechselseitigen Versprechen bereit ist, ob sie bereit ist, sich in den anderen zu investieren, ganz egal, was der Partner zurückgibt. Ich glaube, dass ein Eheversprechen der Beweis dafür ist, dass die Liebe, die Qualität dieser Selbsthingabe, die Andreas letzte Woche auch dargestellt hat, einzugehen und auch zu leisten. Wer seinem Partner diese Festlegung verweigert, sagt damit möglicherweise auch aus: Vielleicht liebe ich dich nicht genug, um meine Freiheit dafür aufzugeben, um meine Möglichkeiten, mein Glück zu suchen und zu machen, aufzugeben und mich auf dich festzulegen. Das klingt ja erstmal relativ nüchtern, aber ich glaube, dass dieser Bund aus Versprechen, Verpflichtung, Intimität und Leidenschaft nicht ausschließt, sondern sie eben geradezu befördert, weil sie eben diesen Schutzraum, diesen Entfaltungsraum erst aufrichtet. Ich glaube, erst dort, wo ich mir des Partners sicher bin, kann ich mich wirklich fallen lassen. Erst dort kann ich mich zeigen, wie ich wirklich bin und kann mich meinem Partner ganz öffnen. Erst durch diesen Sicherheitsraum entsteht eigentlich Freiheit, mich nicht jeden Tag neu selbst beweisen zu müssen, mich jeden Tag neu dem anderen zeigen zu müssen, dass ich immer noch derjenige bin, der die Bedürfnisse des Partners am besten befriedigen kann. Ich muss nicht beweisen, dass sich die Aufrechterhaltung der Partnerschaft mit mir für den anderen immer noch lohnt. Erst durch dieses bedingungslose Ja des anderen zu mir entsteht eine Freiheit und ein geschützter Raum, in dem zwei Partner so sein können, wie sie sind, und einander eben auch so begegnen können, wie sie sind. Es entsteht ein Raum, in dem ich auch verletzlich sein darf, in dem ich Schwächen zeigen darf, in dem ich eben erleben darf, dass ich trotz meiner Schwächen, trotz meiner Fehler beim anderen angenommen bin. In so einem Raum kann ich mich dem Partner letztendlich auch als ganz hingeben, in jeder Hinsicht. Vielleicht kann man den Wert einer Beziehung, einer Bundesbeziehung, nicht so sehr nach dem Grad der Verliebtheit, nach dem Gefühl messen, sondern vielmehr nach dem Wert des gehaltenen und gegebenen Versprechens. Vielleicht könnte man so erlaubt sagen, der Wert einer Beziehung steigt mit jedem Tag, in dem dieses Versprechen gelebt wird, in dem dieses Versprechen gehalten wird. Und man könnte eigentlich sagen, eine Beziehung wird immer reicher, wird immer wertvoller mit der Zeit. Jeden Tag, den du im Sinne dieses Versprechens gestaltest und deinem Partner durch dein Verhalten immer wieder neu sagst, ja, ich will dich, auch heute, steigert den Wert deiner Beziehung. Und es sind nicht so sehr die Schmetterlinge im Bauch oder das, was andere darüber sagen. Ich bin seit 17 Jahren ungefähr verheiratet. Jetzt war nicht jeder Tag davon einfach nur Schmetterlinge im Bauch und romantisch. Und auch, und das ist ja auch kein Geheimnis, gelingt es meiner Frau nicht jeden Tag, alle meine Bedürfnisse, meine Hoffnungen und Erwartungen, die ich in die Ehe mit eingebracht habe, zu erfüllen. Aber trotzdem ist dieser Bund, den ich mit ihr erschließen durfte, ein echtes Privileg und Geschenk. Das ist mir in der Vorbereitung dieser Predigt einfach auch nochmal neu deutlich geworden. Seit 17 Jahren ist da jemand da, der an mich glaubt, der dieses Versprechen, das er mir gegeben hat, ja, hält, zu mir steht, ganz egal, ja, ob ich immer das zurückgebe, was sie sich vielleicht auch von mir erwartet. Man könnte vielleicht sagen, täglich liebt sie mich trotzdem. Täglich hält sie meine Fehler und meine Macken aus. Sie gibt mir einerseits Raum zur Veränderung und andererseits erträgt sie auch mein Ich will so bleiben, wie ich bin. Ihr Versprechen überdauert die Zeit, gilt trotz Näherkommen des Mindestens-Haltbar-Bis-Datums und schließt Krisen und Herausforderungen des Lebens mit ein. Ich habe mal nachgerechnet, man könnte also sagen, meine Ehe ist jetzt 6.404 Tage wert. Ja? Ich weiß nicht, wer das schlagen kann. Hier vorne sitzen welche, ihr müsst zu Hause mal nachrechnen, wie viel wert eure Ehe ist. Ja. Und jeden Tag wird diese Ehe ein bisschen wertvoller. Ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, die die Glücksoptimierung an oberste Stelle setzt, gerät dieser Wert dieses gehaltenen Versprechens oft aus den Augen. Und ich glaube, wir dürfen diesen Wert neu entdecken oder da, wo wir ihn selbst entdeckt haben, auch festhalten. Seit 6.404 Tagen glaubt einer an mich. Seit 6.404 Jahren hält einer zu mir und hält einer sein Versprechen, das er mir gegeben hat. Hofft mit mir, wagt mit mir, manchmal streitet er auch mit mir. Alles innerhalb des einmal gegebenen Versprechens. Ich glaube, dieser Schutz und Entfaltungsraum ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, gar nicht hoch genug zu preisen und schon gar nicht leichtfertig wieder aufzugeben. Timothy Keller, der Autor von dem Buch, was Andreas euch letzte Woche vorgestellt hat, sagte augenzwinkernd über den Wert dieses Schutz- und Erfahrungsraums in seiner Ehe: Meine Frau war schon mit 5 Männern zusammen. Bei allen 5 handelte es sich um mich. Ich glaube, er drückt damit seine Dankbarkeit aus, dass seine Frau alle seine Krisen, alle seine Lebensveränderungen mitgemacht hat und all diesen Entwicklungen, die er eigentlich auch durchgemacht hat, ihr gegebenes Versprechen immer wieder gehalten und auch erneuert hat. Ich denke, Donald Trump ist zuzustimmen. Die Ehe ist gut. Mein Ja, ich will es vielleicht das Schönste und das Größte, das ich einem Menschen geben kann. So wie Gott in seinem Bund bedingungslos zu mir steht, sogar bis in den Tod hinein, so darf ich mit meinem Versprechen zu meinem Partner zu ihm stehen, komme, was da wolle. Ich glaube, ich darf neu den Wert dieses Versprechens wahrnehmen. Ich hatte schon gesagt, wer in einer Partnerschaft ist, vielleicht zählt ihr einfach zu Hause mal die Tage und sagt Danke eurem Partner für diese vielen, vielen Tage, die er zu seinem Versprechen gestanden hat und für all diese Phasen, die er mit euch durchgemacht hat und an eurer Seite geblieben ist. Und gleichzeitig hat Donald Trump natürlich auch recht, wenn die Ehe nicht immer einfach ist, wenn sie schwierig ist und wenn sie gefährdet ist. Und ich glaube, am meisten bedroht ist die Ehe durch unseren Egoismus, durch unseren Wunsch, dass die Ehe mir mehr gibt, als ich investiere. Dass die Waage immer ein bisschen auf meiner Seite ausschlagen muss und ich immer hoffe, dass ich ein bisschen mehr zurückbekomme, als ich einbringe. Das Bild von der Ehe als Bund lädt uns ein, den Blick vielleicht zu schärfen oder zu verändern, wegzukommen vom Ich hin zum Du. Und erst darüber, über dieses gegenseitige Gestalten eines Schutzraums, ein echtes Wir zu gestalten. Ich glaube, wir sind herausgefordert, dem Partner eben diesen Sicherheitsraum, diesen Entfaltungsraum aufzuspannen, ihm diese Sicherheit zu schenken. Ich bleibe bei dir. Ja, ich will. Heute und auch morgen. Ich glaube, erst hierdurch entsteht eine Basis für Offenheit, für Nähe, für Liebe und dann auch für Leidenschaft. Und zwar erst einmal unabhängig davon, wie viel ich zurückbekomme. Insofern kann eine Ehe in diesem Verständnis als Bund romantisches Gefühl und Pflicht, aber auch Leidenschaft und Versprechen irgendwie miteinander verschmelzen. Eine Ehe fällt dann nicht auf der einen oder auf der anderen Seite herunter. Sie ist keine bloße Vernunftsehe, die nur irgendwie einen Zweck in der Gesellschaft zu erfüllen hat. Sie richtet aber auch ja, ihre Zukunft und das, was sie hält, nicht ja, nach jedem Gefühlsfähnchen aus und stellt ständig die Frage, was bringt es mir noch? Sicherlich ist es bestenfalls so, dass beide Partner einander diesen Schutzraum aufspannen. Aber ich glaube, auch da, wo der eine Partner im Moment nicht in der Lage ist oder das nicht so sieht, lohnt es sich selber anzufangen, ja, sich so in seinen Partner zu investieren und ihm eben halt dieses bedingungslose Ja, ich will zu sagen und auch im Alltag umzusetzen. Ich glaube, dass sein Partner das spüren wird und mehr ja, sehen wird, dass auch er sich fallen lassen kann, dass er nicht um sein Recht und um das Ausschlagen der Waage auf seiner Seite kämpfen muss, sondern dass der andere es ihm gerne ja, entgegenbringt. Ich glaube, dass jede Ehe von dieser Sichtweise profitieren kann. Also habt den Mut, ja, euch ein Versprechen zu geben und dieses Versprechen täglich neu zu halten. Amen.